Inforadio Podcast.
Sind Sie Stimmenfischer am rechten Ufer, Europas Störenfriede oder eine unterschätzte Gefahr? Populistische Parteien sind seit Jahren auf Erfolgskurs und könnten bei der Wahl im Mai ein Viertel der Sitze im Europäischen Parlament gewinnen. Was macht diese Parteien für viele Bürger so attraktiv? Welche Themen besetzen sie und wie? Wie beeinflussen sie die öffentliche Debatte und die anderen Parteien? Droht ein Rechtsruck in Europa oder ist er bereits in vollem Gange? Und ist das europäische Integrationsprojekt in Gefahr? Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Ich freue mich sehr auf die Debatte mit der Professorin und Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, Gesine Schwan. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mit Dr. Florian Hartleb, Parteienforscher bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben vor wenigen Wochen eine Studie veröffentlicht zum Aufstieg und Erfolg rechts- und nationalpopulistischer Parteien in Europa. Ebenfalls herzlich willkommen. Und ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion mit Ihnen, die Sie heute in die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa gekommen sind. Auch Sie sollen an dem Gespräch teilnehmen. Rechtsruck in Europa, warum haben Euroskeptiker immer mehr Zulauf, heißt unser Thema. Bereits in den 1990er Jahren werden Rechtspopulisten in Europa immer stärker, auch immer einflussreicher. Ihre Themen zunächst Einwanderung, Überfremdung. Und damit treffen sie einen Nerv, ein Unbehagen der Bevölkerung, genau wie ihr Vorwurf, die etablierten Parteien seien mehr mit sich selbst beschäftigt, abgehoben und bürgerfern. Und wer damals noch daran geglaubt hatte, dies sei nur ein kurzes Aufflackern einer Strömung, eine flüchtige Erscheinung, der sah sich dann doch nach der Jahrtausendwende eines Besseren belehrt. Pim Fortuyn zum Beispiel in den Niederlanden konnte mit seiner Liste 2002 aus dem Stand fast 17% erreichen. In der Schweiz wird die Volkspartei ein Jahr später, 2003, stärkste Kraft. Es gibt die wahren Finnen, die erreichen bei der Parlamentswahl 2011 19%. Die UKIP in Großbritannien macht von sich reden, die Volkspartei in Dänemark und auch die Bewegung für ein besseres Ungarn. Frau Schwanne-Hartleb, wenn wir zunächst mal ein bisschen zurückblicken auf die Geschichte. Was waren die Gründe, warum wurden rechtspopulistische, rechtsnationalistische Parteien so erfolgreich?
Ich glaube, es gibt in jeder Gesellschaft erstmal einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die aus verschiedenen individuellen, sozialen Gründen eine Ressentimentbereitschaft aufbringen. Das muss man ganz realistisch einrechnen und die würde ich sozusagen als Sockelbetrag in jeder Gesellschaft auf 5-6% rechnen. Und dann gab es mit den 90er Jahren immer mehr eine Distanz zur Politik, weil wir zwar einerseits 1989 jedenfalls in Westeuropa gedacht haben, so jetzt bricht die gute Zeit an, jetzt haben wir den Ost-West-Konflikt hinter uns, jetzt können wir wirklich die Demokratie überall aufbauen, europäische Einigung. Es war aber zugleich eine Zeit, in der die nationalen Demokratien, und Demokratien wurden ja immer nationalstaatlich erfahren, immer mehr in einen gewissen Strudel der ökonomischen Globalisierung kamen. Diese Globalisierung hat dazu geführt, dass die Demokratien in ihrer Fähigkeit, Probleme anzugehen, die Herausforderungen zu lösen, immer mehr eingeschränkt waren, weil diese Probleme grenzüberschreitend wurden. Mhm. Und da hätte man natürlich jetzt sagen können, na gut, das ist doch wunderbar, dann haben wir Europa, dann werden sie grenzüberschreitend in Angriff genommen und gelöst. Nur ist dieses Europa im Wesentlichen eine Zusammenarbeit von Staaten, von Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten sind ihrerseits immer nationalstaatlich durch Wahlen legitimiert. Da kommt die Macht her. Und infolgedessen ist gerade die Bereitschaft etwa von Regierungen, wir können das bis heute sehen beim Europäischen Rat, also dem, der die Staatsoberhäupter versammelt und eigentlich jetzt die entscheidende Macht hat in Europa, dass diese Regierungen immer zurückgucken, was sagen meine Leute. Und die selbst entwickeln damit auch schon eine Art Populismus.
Aber gucken wir uns mal die Länder ein bisschen genauer an, Herr Hartleb. Und es ist ja auffällig, dass es zunächst in Skandinavien beginnt. Es ist auch auf der Insel, in Belgien, in den Niederlanden. Also gemeinhin ja doch Länder, die lange Zeit anerkannt waren für ihre Sozialsysteme, für ihre offenen Gesellschaften. Und gerade dort finden dann Themen wie Überfremdung oder auch Thesen von Sozialschmarotzern, fallen die auf so einen fruchtbaren Boden. Warum gerade dort?
Ja, das Phänomen ist ja ein sehr subjektives. Wir kennen ja Studien in Ostdeutschland, wo es ja eine Ausländerfeindlichkeit gibt, ohne dass real Ausländer da sind. Also dieses Phänomen ist ein diffuses, es knüpft an Ängste, und Sorgen der Bürger, die vielleicht gar nicht real vorhanden sind. Und interessanterweise ist es eben so, dass dieser Rechtspopulismus auch erfolgreich ist in Ländern, wo es den Leuten vergleichsweise gut geht. Der Rechtspopulismus ist ja entstanden in den 70er Jahren in Skandinavien im Zuge von Steuerprotesten. Der Rechtspopulismus ist sehr stark in Ländern wie Norwegen, wo jetzt die Fortschrittspartei sogar in der Regierung ist, oder in der Schweiz mit der Schweizer Volkspartei, also sehr wohlhabende Länder und eben nicht nur die Krisenländer, wo natürlich momentan die Euro-Währungskrise auch einen gewissen Nährboden bietet für solche Parteien, man denke etwa an Griechenland. Mhm. Aber dieses Phänomen des Rechtspopulismus speist sich eben nicht nur aus Modernisierungsverlierern, sondern aus den sogenannten Wohlfahrtschauvinisten, in Anführungszeichen. Also das sind Leute, die aus der Mittelklasse kommen und die sich eben bedroht fühlen vor dem Abstieg, vor dem sozialen Abstieg und die dann eben beispielsweise in Immigranten ihre Sündenböcke suchen.
Aber Sie haben ja auch davon gesprochen, dass das sehr wohl auch individuell empfundene Dinge dann sind. Die müssen nicht unbedingt sozusagen die Wirklichkeit abbilden, Frau Schwan. Aber es sind eben Leute, die sich dann irgendwann nicht mehr mitgenommen fühlten, die aus unterschiedlichen Gründen plötzlich anfällig sind, sage ich mal in Anführungszeichen, für populistische Thesen. Heißt das allerdings dann auch, dass die anderen Parteien, die etablierten Parteien, diese Stimmung innerhalb der Gesellschaft nicht wahrgenommen haben, nicht wahrnehmen wollten?
Andere Parteien haben sie zum Teil wahrgenommen, haben sie vielleicht zunächst unterschätzt. Aber es entsteht da ein Problem, das wir zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland auch erlebt haben, dass Themen, von denen die Parteien den Eindruck haben, dass sie sie nicht aufgreifen sollten, weil sie sie in ihren Wahlchancen beeinträchtigen oder weil sie sie jedenfalls nicht fördern, dass diese Themen beiseite gelassen werden und die Angst, auf etwas zu treffen, was missverständlich wäre und was dann Stimmen kosten würde, ist bei allen Strategen sehr groß, Parteistrategen. Die Wahlkämpfe sind auch mehr und mehr sozusagen professionalisiert worden. Und diese Professionalisierung ist eine Entpolitisierung. Aber ich würde auch gerne noch mal zurückkommen auf das schwierige Faktum, das Herr Adleb gerade angesprochen hat, diese subjektive Dimension. Es ist ja allgemein in der Vorurteilsforschung immer wieder deutlich geworden, dass Vorurteile gegen Juden, gegen Ausländer, gegen Menschen mit Behinderung, was auch immer, da am meisten grassieren, wo man eigentlich gar keinen konkreten menschlichen Kontakt mit ihnen hat. Das ist eine abstrakte Sache. Und dann muss man sich fragen, wenn die Ängste trotzdem da sind, woher kommen sie? Wenn man nun generell sagt, es gibt materielle und psychische Verunsicherungen, dann denke ich, ist dieses Faktum, dass man nicht genau weiß, wohin man gehört, sehr wichtig. Aber dass man es nicht mehr so genau weiß, muss gar nicht an Europa liegen. Das kann daran liegen, dass zum Beispiel familiäre Zugehörigkeiten nicht mehr so richtig funktionieren. Es kann daran liegen, dass im Unternehmen, im Betrieb Zugehörigkeiten nicht mehr da sind, weil man auch nicht mehr solche dauerhaften Anstellungen hat, sondern weil die Wirtschaftsstruktur sich sehr ändert. Also es gibt viele soziale Gründe, warum Menschen ihre sichere, ererbte, traditionelle Zugehörigkeit nicht mehr haben. Und wenn das sich alles häuft, wenn das alles zusammenkommt, dann versucht man gleichsam spontan oder versuchen sie spontan einen Grund dafür zu finden. Das ist dann entweder das abstrakte Europa oder es sind irgendwelche, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen oder die in die Sozialsysteme einsteigen. Und ich möchte das mal ganz deutlich sagen. Was da im Moment passiert mit der CSU, was sie da losgetreten hat, was pausenlos in allen Tageszeiten beachtlich widerlegt wird. Also das finde ich auch interessant, muss ich sagen, für die mediale Reaktion, die ich großartig finde, immer wieder mit Zahlen belegt wird, dass die ja gar nicht, gerade die beiden Populationen, also Bulgaren und Rumänen, gar nicht in die Sozialsysteme wirklich einwandern. Viel, viel weniger in Anführungsstrichen. Von Einwanderern rede ich sowieso nicht da, aber als alle anderen. Das belegt doch, dass da ein Kalkül ist, was sich bestärkt fühlt durch vorangegangene Wahlen, dass das Schüren von Ressentiments sich rentiert.
Ich denke, wir öffnen die Diskussion für die weiteren Gäste. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor zu diesem Komplex. Also erstmal der Erfolg und Aufstieg rechter oder rechtspopulistischer Parteien seit den 90er Jahren in Europa. Stellen Sie sich kurz vor und dann bitte gerne Ihre Frage.
Ja, ich heiße Janan Östekin und mache eben beim Europäischen Jugendparlament mein FSJ und ich bin 18 Jahre alt.
Ich bin Ihr Kollege und mache jetzt auch mein FSJ. Ich bin 19 Jahre alt, habe auch Erfahrung mit dem Europäischen Jugendparlament, insofern vielleicht auch ein bisschen geprägt dadurch.
Also wie Janis und Shannon arbeite ich auch beim Europäischen Jugendparlament als Praktikantin. Ich heiße Mathilde, ich bin Französin und 22 und ich studiere auch dabei European Governance.
Vielleicht noch kurz zu der Abkürzung. FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr.
Entschuldigung für alle, die das nicht wussten.
Kein Problem.
Was mir aufgefallen ist in Ihrer, Frau Schwan, in Ihrer Darstellung der Leute, die rechtspopulistisch beeinflussbar sind, ist so ein bisschen das Bild, dass da gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die aufgrund von verschiedener Gründe vom rechten Weg abgekommen ist und die wir argumentativ irgendwie zurückholen müssen. Und mich würde da interessieren, wie in der Politik, Sie haben ja, denke ich, einen anderen Einblick als mein Mediengeprägter, wie in der Politik damit halt wirklich umgegangen wird. Also ob man wirklich versucht, argumentativ darüber zu sprechen oder ob man das tatsächlich so mit dem Bild, wir müssen sie nur zurückholen, ob das so Common Sense ist.
Ich weiß nicht genau, an was Sie denken, wenn Sie von der Politik im Singular sprechen. Ich nehme an, Sie sprechen von professionellen Politikerinnen und Politikern. Die sind natürlich nicht einheitlich. Also man kann nicht sagen, die Politik reagiert so und so. Ich glaube, dass die sich aber, die professionellen Politiker und Politiker, gar nicht mal die entscheidenden großen theoretischen Gedanken darüber machen, weil sie ehrlich gesagt mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ich glaube auch, dass es im Wesentlichen eine Aufgabe der Gesellschaft ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Auseinanderdriften, das soziale Auseinanderdriften in der Gesellschaft ist eben eine Entwicklung, die sehr komplexe Folgen hat. Und gerade die Frage dieses Mittelstandes ist sehr wichtig. Damit wird auch Schindluder getrieben. Aber die Perspektive, die ein Mensch und eine soziale Gruppe hat, spielt eine große Rolle dafür, wie man sich seine Gegenwart auch interpretiert.
Herr Hartleb, dazu auch nochmal?
Ja, ich würde davor warnen, diese Bewegung des Rechtspopulismus so einheitlich zu sehen. Also es gibt hier ganz unterschiedliche Strömungen. Die AfD ist nicht die NPD. Ja? Und es ist auch so, dass diese Parteien ja auch nur zum Teil zusammenarbeiten. Wir in Deutschland sind im Umgang mit solchen Parteien ja sehr kritisch. In Frankreich ist es beispielsweise so, dass nach Umfragen über 70% der Wähler des Front National sagen, der Front National ist eine lupenreine demokratische Partei. Also im Ausland oftmals, und das sieht man dann auch sehr stark in Osteuropa, sind diese Berührungsängste nicht da. Ist diese Toleranzbereitschaft gegenüber solchen Parteien durchaus größer als bei uns.
Aber sicherlich ein wichtiger Punkt, dass Sie sagen, nicht alle rechtspopulistischen Parteien sind sozusagen über einen Kamm zu scheren. Die haben erstens eine ganz unterschiedliche Entstehungsgeschichte in den verschiedenen Ländern Europas und sind natürlich auch mit ganz anderen Themen groß geworden. Haben Sie noch eine Frage zu diesem Komplex?
Warum haben die etablierten Parteien wirklich, also scheinbar, sich nicht laut gemacht?
Was man eben feststellen kann, ist, dass seit Anfang der 80er Jahre quer durch Europa die Parteien 20-25% Punkte von ihren Mitgliedern verloren haben. Also diese strenge Mitgliederbasis ist zum einen nicht mehr da und zum anderen ist die Wählerschaft volatiler geworden. Volatil heißt sozusagen, dass es eine große Dynamik gibt im Parteiensystem und dass quer durch Europa es immer neue politische Kräfte gibt. Man kann auch sprechen von politischem Unternehmertum. Zum Beispiel in den Niederlanden gibt es eine Partei mit Geert Wilders, der ist das einzige Mitglied seiner Partei. Also die Partei besteht aus ihm. Es ist nicht mal eine Couchparty, das ist eine Stuhlparty. Also das ist sozusagen ein Sitzpartei. Und diese Partei hat dann sogar die Regierung unterstützt in der Tolerierung. Oder denken Sie an Italien, das wird die jungen Leute interessieren. Beppe Grillo, der ein linker Populist ist, der war sozusagen ein Blogger und hat dann geschafft, dass Hunderttausende auf die Marktplätze gekommen sind, so wie im alten Griechenland. Dieser Beppe Grillo hat dann sozusagen auf den Marktplätzen geschrien, seine Empörung gegenüber Korruption, die ja in Italien sehr groß ist, gegenüber die etablierte Politik. Und dieser Beppe Grillo hat dann sozusagen bei der letzten Wahl aus dem Stand heraus es geschafft, stimmenstärkste Partei zu sein. Es gibt auch mittlerweile Milliardäre, wie in Österreich mit Frank Stornach oder in Tschechien jetzt bei der letzten Wahl, die sich im Grunde in die Politik einkaufen.
Wir haben ein paar Gründe zusammengetragen dafür, warum Parteien am rechten Rand immer mehr Zuspruch bekamen. Und die Gründe mögen nun von Land zu Land auch unterschiedlich sein. Aber ähnlich und einig sind sie sich dann häufig in der Ablehnung Europas. Ob in Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich, Finnland, Dänemark oder Schweden, die EU taugt als Feindbild Und darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten. Jahrzehntelang galt im Nachkriegseuropa das Credo, das Zusammenwachsen des Kontinents ist für alle gut. Die Einbindung Deutschlands, die Sicherung des Friedens und die Abgrenzung in Richtung Sowjetunion lieferten starke Motive für ein gemeinsames Europa. Doch nach der Osterweiterung, auch mit der Einführung des Euros und spätestens mit der Euro-Krise, kippte die Stimmung. Viele fühlen sich vom Tempo der Entwicklung überrollt. Brüssel wurde zum Synonym für eine anonyme, kaum mehr zu kontrollierende Macht, die sich aber weiterhin mit Kompetenzen ausstattete. Parteien und Gruppierungen am rechten Rand sprachen mit ihrer Kritik an den Entscheidungsverfahren der EU, der fehlenden Legitimität, den immer neuen Rettungsschirmen, vielen Bürgern aus dem Herzen und selbst glühende Europabefürworter räumen mittlerweile Defizite ein und mahnen Veränderungen an. Forum die Debatte im Inforadio, Rechtsruck in Europa heißt unser Thema heute mit Gisine Schwan, der Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, und Florian Hartleb, Parteienforscher von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nun ist, und darüber haben wir ja eben auch schon gesprochen im ersten Teil, Europaskepsis kein ganz neues Phänomen. Aber bemerkenswert ist ja schon, wie es sich zunächst von der nationalen Ebene dann auch so schnell auf Vorurteile und Ressentiments, sage ich mal, auf europäischer Ebene übertragen ließ, vor allem auch gerade gegen europäische Institutionen und Entscheidungen. Welche Erklärung haben Sie dafür? Warum taugt Europa so gut als Feindbild?
Ja, Wahlen werden offenbar nicht mit Europa gewonnen, sondern gegen Europa. Das zeigt eben die Entwicklung der letzten paar Jahre, wo eben solche euroskeptischen Parteien im Grunde mit einfachen Parolen Wahlen gewonnen haben bzw. sehr stark zugelegt haben. Es war beispielsweise so in Finnland, dass eben die Partei Die Wahren Finnen, heißen jetzt Die Finnen, einfach schlicht und ergreifend den Slogan hatten, wenn Brüssel beteiligt ist, hast du ein Problem. Also es ging darum, dass dann auch gesagt wurde in der Diskussion, warum sollen wir Finnen für die Portugiesen oder für die Griechen zahlen? Und mit dieser Marschrichtung hat dann die Partei aus dem Stand fast 20% der Stimmen geholt. Es ist leider so, und da kann man schon etwas die Kritik auch richten an die etablierten Parteien, dass Europa zu wenig vielleicht diskutiert wurde und dass jetzt im Grunde erst diese Diskussion über Europa zunimmt, weil eben auch die EU ein sehr wichtiges Thema ist und auch die Zukunft der EU. Aber oftmals war es eben ein Schattenthema. Man hat Europa im Parteiprogramm unter Punkt 9 oder unter Punkt 10, wenn überhaupt, behandelt. Es gibt in den Parteien wenig Spezialisten für Europa. Und erst in den letzten Jahren sieht man jetzt, auch durch die Krisendiskussion, wie wichtig eigentlich dieser Diskurs auf europäischer Ebene oder über Europa eben stattfindet. Denn wenn dieser Diskurs nicht stattfindet, dann gibt es eben nur den Diskurs der Populisten, und das wäre natürlich gefährlich.
Probleme zu benennen ist ja das eine, aber mit so platten Thesen, wie Sie es auch gerade noch mal gesagt haben, oder Parolen, relativ erfolgreich zu sein, Frau Schwan, das ist ja schon noch mal was anderes. Also je komplexer die Probleme, möchte man fast meinen, desto einfacher sollen doch dann bitte die Antworten sein.
Ja, das gilt für viele so, und gerade alle Probleme, die sich aus der Krise, der Bankenkrise ergeben haben, haben bei vielen Menschen ausgelöst, dass sie das jetzt gar nicht mehr überblicken, dass sie gar nicht mehr verstehen, worum es geht. Und wenn sie sich dann trotzdem orientieren oder entscheiden wollen, und das wollen sie irgendwie, dann gucken sie nach ganz unpolitischen Personalen. Zügen, Charakteristiken. Das ist ein Problem, denn in solchen komplexen Herausforderungen, die wir uns ja nicht aussuchen können, die sind ja nun mal einfach da, muss eigentlich eine Bürgerschaft auch nachvollziehen, einigermaßen, worum es der Sache nachgeht. Der zweite Punkt ist auch da, dass wenn es so komplex ist und die Regierungen versuchen, sich an der Macht zu halten durch angenehme Interpretationen, können wir das in Deutschland sehr genau sehen. Die Krise ist in Deutschland ja an keiner Stelle von der Regierung bisher, also ich rede mal von der vorangegangenen, mit so erklärt worden, dass die Deutschen selbst einen Anteil daran hätten. Immer wenn die Regierung von der Krise gesprochen hat, haben die anderen Schuld gehabt. Alle möglichen, aber nie die Deutschen. Was umso absurder ist, weil ja eine Wirtschaftskrise heutzutage nie nationale Gründe hat. Und wenn dann von Autoritätspersonen eine solche Interpretation gegeben wird, die grosso modo sagt, wir Deutschen haben alles richtig gemacht, deswegen geht es uns besser. Und die anderen haben ganz viele Fehler begangen, deswegen geht es ihnen schlechter, und es geht ihnen im Grunde zu Recht schlechter. Es gibt ja untergründig ein Gerechtigkeitsbedürfnis.
Also das heißt, damit wurde Populismus im Grunde genommen nochmal Vorschub geleistet wurde.
Ja, das war ein offizieller Populismus, nichts anderes. Mhm. Und da war ich wirklich böse. Denn ich meine, wenn die eigenen Regierungen um des Zumunderehens willen so eine Interpretation geben, dann muss man sich nicht wundern, wenn das noch vergröbert immer weitergegeben wird. Ich fühle mich viel besser und trinke dann mein Bier.
Ja, das Problem ist natürlich schon auch darin zu sehen, dass das politische System der EU komplex vielleicht für den Normalbürger kaum zu durchschauen ist. Wenn man die Entwicklung sieht der Wahlen zum Europäischen Parlament, wir stehen ja kurz vor der Europawahl, dass jetzt in der Perspektive seit Beginn 1979 die Wahlbeteiligung abgenommen hat und das einfach auch schwierig ist, das klassische Muster, hier Regierung, da Opposition, so sozusagen auf europäischer Ebene auch nicht so stattfindet. Auch die Parteien, selbst die Populisten sind in ganz unterschiedlichen Fraktionen, sind zersplittert. Es ist eben gar nicht ganz klar. Und hier wurde einiges versucht, jetzt auch mit der Frage des Spitzenkandidaten, hier etwas zu ändern. Ob es was hilft, das steht natürlich in den Sternen. Die EU ist ja in gewisser Weise auch durchaus Opfer ihres eigenen Erfolges. Denn nach langen Ringen kam es ja auch zum Vertrag von Lissabon, der ja allgemein, nach allgemeiner Meinung auch durchaus eine institutionelle Weiterentwicklung gebracht hat. Aber das ist halt im Grunde diese Politik der kleinen Schritte und des Kompromisses. Und das steht eben sozusagen im fundamentalen Widerspruch zur Brachialrhetorik der Populisten, die dann eben mit den Slogans beim einfachen Bürger vielleicht besser ankommen. Denn es ist doch so, dass diese ganze europäische Integration ja getragen wird von Eliten. Aber das ist natürlich das Problem ist, dass natürlich das Problem ist, dem einfachen Bürger zu vermitteln, was sind denn die Vorzüge von Europa? Und da geht es dann weniger um Frieden, sondern ganz normal Punkte wie Arbeitnehmerfreiheit, wie Freizügigkeit, wie kann ich die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien lösen, was ist mit der Reisefreiheit, mit den ganzen Zugewinnen, die sind ja auch vorhanden. Aber das muss sozusagen ankommen, denn offenbar ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung momentan so groß wie nie zuvor.
Sie haben eben einen Punkt genannt, Sie haben gesagt, Sie sind ja im Moment auf europäischer Ebene auch zersplittert. Also das ist ja keine homogene Masse, über die wir da reden. Die Rechtspopulisten, sie treten ja bisher, wir werden sehen, wie die Wahlen ausgehen, nicht wirklich als Block in Erscheinung. Wenn, dann haben sie eher durch Abwesenheit, glaube ich, geglänzt, jedenfalls in den Jahren, die jetzt hinter uns liegen. Nun gibt es ja diesen
aber
Versuch.
Das Problem ist ja nicht jetzt der Wahlerfolg der Populisten für die Europawahl. Selbst wenn einige Abgeordnete mehr ins Parlament kommen, selbst wenn es zu einer Fraktion kommt von Wilders und Le Pen, die Folgen sind ja gering. Die Populisten stellen ja keine eigenen Kommissare. Ich sehe die Folgen eher im politischen Diskurs, dass Vorurteile salonfähig werden, also dass sozusagen sich der politische Diskurs ändert von Toleranz hin zu Verboten. Es gibt solche Tendenzen, ja, wenn wir sprechen über den Umgang mit dem Islam, wenn wir sprechen von Burka-Verboten, wenn wir sprechen von einem Referendum in der Schweiz, der die paar Moscheen, die es in der Schweiz gibt, das sind eben signifikante Beispiele sozusagen. Auch der Euroskeptizismus, der ja auch bei den etablierten Parteien ankommt, wenn man an Großbritannien denkt. Da sehe ich die eigentlichen Gefahren von diesem populistischen Aufstieg.
Den Einfluss auch auf die Debatte beziehungsweise erstmal unmöglich zu
machen. Ja, zumal solche Debatten ja das innenpolitische Klima überall vergiften. Und ich fand es sehr interessant, was Sie gesagt haben, dann zum Beispiel die Stellung zum Islam. Denn man stellt mir das ja sehr kurios vor. Angenommen, wir haben also Le Pen und die Finnen und alle möglichen da, die ihre Gegner ja immer in den anderen Nationen haben. Nun sind die alle zusammen im Europaparlament. Wogegen sind sie jetzt? Sie können ja nicht so gut gegen die wahren Finnen können ja nun nicht mit den Franzosen gegen die Franzosen sein oder so. Das wird ja ein bisschen schwierig. Das heißt, der Bezugspunkt des Nationalismus muss was anderes finden. Und da werden sie sicher das finden, was sie auch schon in einzelnen Ländern haben, was außerhalb Europas ist. Obwohl der Islam zu Europa und zu Deutschland gehört. Ja? Also um das klar zu sagen. Aber das werden sie versuchen rauszukriegen. Das heißt, es muss ein Gegner sein, ein Ressentiment-Gegner, von dem allgemein gedacht wird, der gehört eigentlich nicht zu Europa. Und so ein Diskurs ist auch nicht nur so eine oberflächliche Geschichte, die man auch geschehen lassen kann, sondern, wie gesagt, sie unterminiert das gesamte Verhalten auch im Land, aber eben dann auch zu Europa. Aber ich denke, ich will es noch mal den Blick auf Europa wenden. Die Entscheidungsfindung hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahren. Und dass das dann für die Menschen sehr weit weg ist, ist ja klar, wo sind sie denn da noch beteiligt in der Entscheidung? Und die Rückkoppelung der Entscheidungen des Europäischen Rats, also der Versammlung der Regierungschefs, war immer in den berühmten separaten Pressekonferenzen die, dass jeder Regierungschef, jede Regierungschefin gesagt hat, das habe ich für uns rausgekriegt. Als ob Europa eine Kuh wäre, die man melkt. Das heißt, die eigentliche Dynamik, die sein müsste, die am Anfang auch war, dass wir dadurch, dass wir uns zusammentun, etwas davon haben. Die Dynamik ist immer mehr verloren gegangen. Und ich glaube, dass sozusagen die Produktivität von Solidarität, ich sage das ganz bewusst in dieser Kombination, Produktivität hört sich ja ökonomisch an, und Solidarität moralisch, aber die Produktivität von Solidarität völlig verloren gegangen. Solidarität ist diskreditiert worden, da will jemand auf unsere Kosten leben und sowas. Dagegen, wir würden das viel besser schaffen.
Sind Sie denn hoffnungsfroh, wenn Sie sagen, also die kriegen ja vielleicht Fraktionsstärke, aber die werden ja dadurch nicht mit einer Stimme sprechen. Ich meine, wird sich damit auch im Parlament was verändern? Also wird man dann auch anders eben diskutieren müssen, weil man dazu gezwungen ist?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man ständig jetzt von den Populisten spricht, dann kann es ja auch schnell zu einer self-fulfilling prophecy werden. Ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren mit dem Thema. Noch nie war sozusagen das Interesse so groß, meines Erachtens. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil ich ständig sozusagen jetzt von diesen Parteien spreche, wenn die eine Pressekonferenz machen, was vor einigen Wochen passiert ist mit Geert Wilders und Le Pen, die gesagt haben, wir machen ein taktisches Bündnis, mehr ist es ja nicht. EU als Monster war dann sozusagen das Motto dieser Pressekonferenz und es ist weltweit berichtet worden. Ja, sogar die New York Times hat darüber berichtet. Und dann ist natürlich, sehe ich die Gefahr, dass man ein Phänomen aufwertet. Man spricht vom Populismus, man macht sozusagen eine Einheitlichkeit fest. Und das ist auch eine große Gefahr, denn ich muss ja auch sehen, dass die Populisten ja tief in Widersprüche verstrickt sind, also auch mit Blick auf die EU. Auf der einen Seite schimpfen sie auf die EU, auf der anderen Seite wollen sie aber auch sich die Rosinen rauspicken. Beispielsweise fordern die Rechtspopulisten ein starkes Europa, wenn es um Flüchtlinge geht und wenn es darum geht, die Grenzen dicht zu machen.
Aber ich verstehe Sie richtig, wenn man den richtigen Weg finden muss zwischen Hypen, also was zum Teil gemacht wird, was dem Thema nicht zuträglich ist, aber ernst nehmen des Phänomens sehr wohl auch. Denn nur, wie Frau Schwan gesagt hat, über eine inhaltliche Auseinandersetzung und Debatte wird man möglicherweise auch Leute wieder zurückführen.
Aber nicht nur über Debatte, glaube ich, sondern ich denke, man muss durch eine sehr viel aktivere, gestaltende, positiv gestaltende Politik in Europa und für Europa was machen, denn die Menschen funktionieren nicht nur über den Kopf, sondern wenn sie den Eindruck haben, es geht in Europa und von Europa aus zum Beispiel eine wirkliche Initiative zur Überwindung der Arbeitslosigkeit, dann werden sie das auch ernst nehmen.
Dieses Europa erleben, wie Sie gesagt haben, erlebbar machen. Genau. Das ist mein Stichwort, Sie wieder zu bitten, mit eigenen Fragen sich an der Diskussion zu beteiligen.
Also zum Thema Europawahl. Ich würde sagen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Parteien mehr Sitze kriegen und eine stärkere Stimme in der Zukunft im Europaparlament haben werden. Aber in der Vergangenheit haben sich auch diese Parteien im Europaparlament nicht so viel beteiligt. Also derzeit scheinen sie nicht so gefährlich zu sein, aber wenn sie mehr Sitze kriegen, könnte sich verändern. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass wir wieder einschlafen und dass es wieder wie auf der nationalen Ebene geht, dass diese Parteien zuerst ein bisschen unbemerkt sind und dann ein bisschen Gewicht gewinnen und gefährlicher werden.
Ja, sicherlich gewinnen Parteien in einigen Ländern deutlich. Es gibt aber auch viele Länder in Europa, die nicht solche Parteien haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise von Spanien sprechen, wo wir eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, da gibt es eben keine rechtspopulistische Partei. Es gibt eben auch viele Länder, die nicht mit diesem Phänomen zu tun haben. Und das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben auch kein, in Anführungszeichen, kein europäisches Phänomen ist, sondern es ist auch ein Phänomen, das eben in einigen Ländern massiv vorhanden ist, aber in anderen Ländern auch nicht. Die Populisten werden gewinnen bei den Europawahlen in einigen Ländern, das ist sicher. Nur sind die Folgen eben gering, weil sie sozusagen ja in den meisten Ländern in Europa, mit Ausnahme von Norwegen und Schweiz, ja in den nationalen Staaten ja auch nicht Teil der Regierung sind. In den meisten Fällen sind diese Parteien in der Opposition und eben nicht in der Regierung. Ich sehe eben die Gefahr eher im politischen Diskurs, dass der politische Diskurs fremdenfeindlicher wird, beruht auf einer Politik der Exklusion und dass generell die Stimmung Frau Schwan hat von Gefühlen gesprochen. Die Stimmung für Europa, dass die Stimmung kippt und dann in die Richtung geht von dem Diskurs in Großbritannien. Und das wäre natürlich sehr, sehr fatal.
Wobei die Briten natürlich immer ein bisschen distanzierter waren gegenüber Kontinentaleuropa. Ich sehe es wie Sie, es sind die mittelbaren Folgen. Es sind jetzt nicht konkret die extremistischen oder sonst wie Parteien, die da im Europaparlament aufkreuzen, sondern die Anpassung der nicht extremistischen Parteien an diese Diskurse, damit auch Verstärkung dieser Ressentiments als Negativspirale und die eigentliche Dynamik der Renationalisierung. Und das wird gar nicht gesehen. Wir haben in vielen Fällen eine Renationalisierung jetzt wieder in Politikentscheid und kein Bemühen der agierenden Politikerinnen und Politiker, aus der Gesellschaft heraus wieder mehr zusammenzubringen. Deswegen setze ich auch ehrlich gesagt viel mehr auf Initiativen der Zivilgesellschaft. Und das ist dann heute auch nicht mehr ein Elitenprojekt, sondern diese Zivilgesellschaft ist breit, sie ist grenzüberschreitend. Selbst in der Hochzeit der Brüder Kaczynski in Polen, als ich Beauftragter der Bundesregierung war für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, haben sich die deutsch-polnischen Initiativen weiter vermehrt, sind immer mehr geworden. Und selbst in Danzig sind die Parteileute von Kaczynski nicht so aggressiv gewesen. Das heißt, wo können wir konstruktive Alternativen bieten? Und das wird nur, solche Initiativen wird es wahrscheinlich nur aus der Zivilgesellschaft herausgeben und nicht im Moment aus den Parteien und den Regierungen.
Gibt es dazu noch eine Frage von euch?
Ja, der Punkt war, dass wenn die Regierungen das einfach nicht mehr tun, die Initiative für Europa oder für europäische Integration zu ergreifen und es jetzt das Europäische Parlament tun sollte, wir aber ja sehen, dass auch nur Parteien, die sich am Rechtsruck dieser Argumentation orientieren, ja Abgeordnete ins Parlament senden, dann sehe ich weder im Europäischen Rat noch im Europäischen Parlament die Möglichkeit des starken Richtungswechsels.
Ich spreche ja von der organisierten Zivilgesellschaft. Ich bin überhaupt nicht gegen das Parlament. Wir können unsere repräsentative Demokratie nicht durch was anderes ersetzen. Will ich auch nicht. Überhaupt nicht. Aber die Grundidee unseres Systems ist eigentlich, dass die Gesellschaft die Politik mit. Wir haben eine Vorstellung, als ob die Parteien sozusagen abgehoben die Sache machen sollten. Die Parteien sind dazu da, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. So, mitzuwirken. Aus der Gesellschaft sollen ja die politischen Bewegungen kommen. Und die Parteien brauchen wir in einer modernen Gesellschaft, weil das nicht mehr direkt geht. Das muss organisiert werden. Und jetzt brauchen wir auch die organisierte Zivilgesellschaft. Und die soll auch den Parteien ruhig ein bisschen Beine machen. Da muss ich auch sagen, da beteilige ich mich dran. Ich bin Sozialdemokratin, wie vielleicht einige wissen. Aber die braucht auch jemanden, der sie piekt, die Sozialdemokratie, damit sie solche Sachen aufnimmt. Und das ist auch ganz okay.
Also einmischen tut man sich. Deshalb sind wir im Europäischen Jugendparlament. Mhm. Aber wir mischen uns auf eine proeuropäische Art ein.
Gut, ich denke, wir machen hier mal einen Punkt. Das ist, wie gesagt, ein großes Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Rechtsruck in Europa. Wir unterbrechen jetzt noch einmal kurz für die aktuellen Schlagzeilen aus der Nachrichtenredaktion und diskutieren dann gleich im letzten Teil Strategien. Brunnenvergifter und Vereinfacher nennt der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, die Rechtspopulisten in Europa, denen es gelungen ist. Wir haben eben schon darüber diskutiert, Wähler, aber auch Unterstützer in allen sozialen Schichten, in allen politischen Lagern anzusprechen. Bei den Europawahlen im Mai könnten Wilders und Co. zwischen 20-25% erreichen. Das jedenfalls wird befürchtet. Wird diese selbsternannte Allianz der Patrioten, wird es ihnen aber auch gelingen, gemeinsam aufzutreten, die Europäische Union gar politisch zu lähmen? Und wie reagieren die anderen Parteien? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Forum der Debatte im Inforadio, Rechtsruck in Europa. Heute mit Gisine Schwan, der Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, und Florian Hartleb, Parteienforscher bei der Adenauer Stiftung. Frau Schwan-Hartleb, wir haben über Aufstieg und Erfolg dieser Parteien am rechten Rand gesprochen, auch so ein bisschen in die verschiedenen Länder geguckt und auf die europäische Ebene. Wenn wir jetzt mal darüber reden, wie sich andere mit ihnen auseinandersetzen, auch da waren wir ja eben schon ein bisschen. Die einen wollen sie entzaubern, die anderen wollen sie isolieren, Herr Hartleb, haben Sie vorhin gesagt. Wiederum Dritte übernehmen Thesen und Themen, getreu der Devise von Franz Josef Strauß, rechts von uns soll kein Platz sein. Nun haben ja die Parteien wohl offenbar alles versucht bisher, also von kompletter Abgrenzung bis hin zur Isolierung. Hat denn irgendetwas etwas gebracht?
Es gibt kein Patentrezept im Umgang mit solchen Parteien. Es wurde alles versucht, aber man kann nicht sagen, es gibt diesen einen Weg. Was man aber sagen kann, ist, dass grundsätzlich es wichtig ist, solche Parteien in die Verantwortung zu nehmen. Wir hatten in Deutschland den Fall mit der Schildpartei in Hamburg, das war 2001, schon einige Jahre her, die dann aus dem Stand heraus fast 20% der Stimmen bekommen hat, dann sozusagen in die Regierung geholt wurde und sich dann doch innerhalb kürzester Zeit auch sehr schnell entzaubert hat. Also es gibt natürlich schon diese Möglichkeit, solche Parteien in die Verantwortung zu nehmen, denn die Parteien sind ja teilweise autoritär geführt. Die Parteien haben teilweise gar keine ausgearbeiteten Positionen. Die AfD beispielsweise ist ja auch hier in Deutschland als Ein-Themen-Partei entstanden und hat jetzt sozusagen mühsam mit sich gerungen, überhaupt Positionen zu entwickeln. Und da stellt man oftmals auch fest, dass solche Parteien keine detaillierten Positionen haben, eben beispielsweise im Bereich der Energiepolitik, also im Bereich von wichtigen Zukunftsthemen. Auf der anderen Seite ist es aber leider auch so, dass wir in unserer Mediengesellschaft vielleicht auch detaillierte Programme gar nicht mehr brauchen. Ja, also dass man eben Wahlkämpfe gewinnt mit einem oder zwei politischen Sachthemen. Interessanterweise geht ja der Aufstieg von diesen Populisten auch einher mit einer Symbiose mit den Boulevardmedien. Das konnte man in Österreich betrachten, wo eben die Boulevardmedien sehr stark mitbeteiligt waren am Aufstieg von Jörg Haider, ein bisschen der Prototyp des Rechtspopulismus. Wir haben vorher von Politikern oder von der Politik gesprochen, wir haben von der Zivilgesellschaft gesprochen, aber es geht natürlich sehr stark auch um die Medien und heutzutage auch um die sozialen Medien, wo man nicht weiß, wohin die Reise geht, denn über die sozialen Medien findet ja beispielsweise auch in erheblichem Maße eine Elitenkritik statt, also eine Kampagnenartigkeit, die sich gegen Politiker richtet. Man erinnere sich an die Diskussionen um falsche Doktortitel, die da natürlich auch gefährlich abdriften kann und dann sozusagen Nährboden ist für Populisten, die ja genau auf dieser Elitenkritik aufbauen. Also das ist auch eine offene Entwicklung.
Wenn wir jetzt mal auf eine jüngere deutsche Diskussion zurückkommen und Frau Schwan, ich denke, ich habe Sie da vorhin richtig verstanden, da haben Sie auch die Medien gelobt, nämlich gerade in der Auseinandersetzung mit der neuen Freizügigkeit, die von der CSU so besetzt wird. Also seit 1. Januar 2014 dürfen eben Rumänen und Bulgaren auch hier arbeiten. Was bedeutet es dann in dem Zusammenhang, wenn trotzdem ein Gauweiler zum Beispiel diese AfD, die ja noch nicht in den Bundestag eingezogen ist, als Hallo-Wach-Tablette für seine Partei empfindet?
Naja, bei dem Gauweiler habe ich den Eindruck, dass das eine Mischung ist von durchaus sehr bayerisch-nationalen, also ich würde erst bayerisch und dann national sagen, bei ihm Motiven und einem Ungenügen an demonstrativen Opportunismus in der Politik. Das macht ihn ja auch für viele sympathisch, dass er eben sagt, das hält da nicht aus, wie die einfach opportunistisch argumentieren. Und es ist ja auch klar, dass der Seehofer da nicht an seine Sachen glaubt, sondern dass er einfach denkt, das ist ein gutes Instrument, womit ich eine Mehrheit bekomme. Das ist ja auch ärgerlich sozusagen, selbst wenn man, oder erst recht, wenn man in diesem Verein ist. Also man ärgert sich über die Fehler der eigenen Partei fast immer mehr als über die der anderen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich denke, wir sollen uns eben nicht nur auf die Parteien konzentrieren, sondern wir sollen schauen, das Oberthema ist ja, wie können wir demokratische Politik und friedliche, freiheitliche Vereinbarungen über die Dinge, die wir gemeinsam voranbringen wollen, einigen. Und es ist ja ganz offenkundig, dass wir, wenn wir junge Leute fragen, selten die Antwort bekommen, dass sie in Parteien gehen wollen. Sie wollen fast alle, wenn sie sich politisch engagieren, in Bürgerinitiativen gehen, was ich auch in Ordnung finde. Sie werden, wenn sie sich ernsthaft in Bürgerinitiativen engagieren, merken, dass sie eine Sache nur auf Dauer voranbringen, wenn sie sich auch in Parteien engagieren. Da bin ich völlig gelassen, denn ohne solche Parteien werden wir keine längerfristigen nachhaltigen Politiken machen, aber dann ist es eine neue Erfahrung. Dann haben sie aus ihrer eigenen politischen Erfahrung einen neuen Zugang dazu. Und ich denke, es ist wichtig, diese repräsentative Demokratie, die wir haben, von unten her so gestalten zu helfen, mit Kritik auch und mit Konflikten und mit Sand im Getriebe, aber gestalten helfen, dass überzeugende, schlüssige, längerfristige Perspektiven rauskommen. Ich glaube letztlich an die Vernünftigkeit der Menschen, das will ich gleich sagen. Denn Menschen wissen ja, dass sie für die Bewältigung ihres Lebens, dass sie in der Regel in einigermaßener Freiheit, in einigermaßener Sicherheit und Gerechtigkeit führen wollen. Das sind ganz banale Grundwerte, die sie alle wollen. Die wissen ja, dass sie das nur können, wenn wir schon gemeinsam auf bestimmte Ziele zugehen und das auch mit Beharrlichkeit und nicht einfach mal jetzt das und das andere. Mein Rezept ist, was sollen wir tun? Natürlich uns auch auseinandersetzen, haben sich selbst gesagt, aber konstruktiv etwas Besseres an die Stelle setzen.
Na gut, aber dann nehmen wir das jetzt mal auf unser Thema gemünzt. Rechtspopulistische Parteien, Sie haben gesagt, man kann es auch nicht nur auf der sollte es nicht nur auf der Parteienebene diskutieren. Aber wenn wir das als Stimmung wahrnehmen, als Unbehagen, als auch Empfindungen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen heute in der Sendung. Haben Sie denn den Eindruck, dass wenigstens das, was da auch sichtbar wird in Form von entweder Abstimmungen oder auch nur artikulierter Meinung, dass das wahrgenommen wird von der Politik, auch mehr wahrgenommen wird heute? Und zwar nicht nur wieder, weil wir in 3 Monaten wählen, sondern weil man sich wirklich eben auch mit diesen Themen und Thesen anders auseinandersetzen
also
muss?
Also ich habe da einen ganz konkreten Fall, der mir große Freude macht. Das ist die Familienpolitik. Wir haben in unserer Humboldt-Viadrina School of Governance über 4 Jahre hinweg in sogenannten Trialogen mit Unternehmern, mit Gewerkschaftern, mit Väterinitiativen, mit Politikern diskutiert, wie kann die Familie in Zukunft so leben, dass sie überhaupt noch leben kann. Und da hatten wir Manuela Schwesig die ganze Zeit dabei. Die weiß das, die kennt das Konzept, die weiß ganz genau, wovon sie redet, wenn sie aneckt und sagt, auf längere Sicht möchte ich gerne, dass junge Eltern nicht 40 Stunden beide arbeiten, sondern nur 32 Stunden. Das ist keine blöde Provokation, das ist durchdacht. Ich bin da ganz zuversichtlich, das ist durchdacht.
Herr Hartlepp, nochmal zurück zu der Frage. Einfluss nehmen, aber wie? Auch auf den politischen Diskurs und dabei sind wir ja, wenn wir uns nochmal die Auseinandersetzung angucken, woran hat es da bisher für Sie auch gemangelt? Wurde zu schnell verteufelt auf der einen Seite, diejenigen, die sich eher Richtung rechts bewegen, wurde zu wenig inhaltlich diskutiert? Was ist es?
Ja, man muss in erster Linie die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Also es bringt jetzt nicht, beispielsweise die Wählerinnen und Wähler der AfD zu verteufeln. Das wäre der falsche Weg. Zum anderen ist es aber auch so, dass man sich nicht zu stark in den Krisendiskurs hineinziehen lassen darf. Was Frau Schwan vorher gesagt hat, ist ja sehr richtig. Es gibt keine Alternative zur repräsentativen Demokratie. Und diese simplen Parolen, die dann auch Populisten bringen mit der direkten Demokratie, bringt ja auch wieder die Gefährdungen. Es gab eben dieses Beispiel des Referendums in der Schweiz, wo dann eben die Minarette verboten wurden. Und direkte Demokratie ist ja auch nicht frei vom Einfluss von Parteien, von Lobbyisten. Es gibt dann gut organisierte Interessen, es gibt schwach organisierte Interessen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Es gibt zur repräsentativen Demokratie keine Alternative und es gibt auch zu den Volksparteien keine Alternative. Und
ich würde nie sagen, es gibt keine Alternative dazu. Natürlich gibt es eine Alternative, die ist schlechter. Und ich finde es sogar wichtig, das zu diskutieren. Ich finde es wichtig zu zeigen, also wenn man wie ich 50 Jahre im Geschäft ist, sozusagen mit Politik und Politikwissenschaft, dann hat man ungefähr 4, 5 Generationen mit Argumenten erlebt, die immer denken, es wird besser, wenn man eine direkte Demokratie macht, als eine repräsentative. Und dann hat man eben immer wieder versucht zu erläutern, was das Problem ist, warum sich auch repräsentative Demokratien unbeliebt und nicht nur unbeliebt, sondern warum sie an Glaubwürdigkeit verlieren. Aber was, dass die Alternative, wenn man sie sich ausdenkt, sie wird ja meistens nicht ausbuchstabiert, aber wenn man sie ausbuchstabiert, nicht besser ist, sondern schlechter. Aber das muss man eben sagen, es gibt immer Alternativen. Was wir schaffen müssen, ist aus den verschiedenen Ländern heraus Themen, die alle interessieren. Die Familienpolitik ist eine, die Energiepolitik ist eine, die Finanzpolitik ist etwas, die ganze Internetsicherheit, das sind alles Themen, die grenzüberschreitend wichtig sind. Und da können Sie alle jede Menge Engagement aufbringen, weil Sie zum Beispiel beim Internet ganz anders verstehen als ich, worum es da geht. Ich verstehe das nicht mehr, aber ich habe den Eindruck, es ist wichtig. So. Und ich werde das auch nicht, ja, naja, man muss ja seine Grenzen dann auch sehen. Ne? Also das werde ich nicht mehr lernen, aber ich verstehe die großen Züge einigermaßen. Begeben Sie sich in diese Debatten, da können Sie ganz viel machen, tun Sie sich zusammen und versuchen Sie auf den verschiedenen Feldern auch international oder transnational über die Grenzen hinweg zusammenzufinden. Also bei diesem Lieblingsthema Familie, was ich normalerweise nicht mit mir assoziiert werde, habe ich überall sondiert. Die Polen haben dasselbe Problem. Hm. Auch die Franzosen, sogar die Skandinavier haben das Problem.
Die haben schon ein bisschen früher begonnen. Und
ja, sind die sind besser, weiter, aber noch nicht ganz gut.
Bevor wir gleich sozusagen zur Schlussrunde kommen, zu diesem spannenden Thema, wir sind ja bei Strategien gegen Rechtspopulisten, auch möglicherweise bei der Wahl, die im Mai ansteht. Haben Sie noch Fragen?
Also gerade zu den Strategien, ich denke persönlich, dass sich auseinanderzusetzen wichtig ist, debattieren ist wichtig. Aber manchmal muss man auch wissen, wenn man einfach schweigen sollte, Frankreich, das ist das, was ich kenne, ist, gab es vor kurzem diese große Debatte um Dieudonné, diesen Showman, diese große Debatte um Antisemitismus. Und dabei gab es auch die These, dass die Reaktion der Politik und der Regierung nicht passend war, weil es einfach Werbung gemacht hat. Also sich auseinandersetzen, ja, aber man muss eher sich auch überlegen, wie man das macht.
Also dieser Komiker, der eben aber, der mal links, politisch links wohl angefangen hat und dann rechts jetzt geendet ist, erstmal, das ist eine dilematische Situation. Die Regierung hat jetzt praktisch mit Zensur versucht zu reagieren. Das ist natürlich in Frankreich ganz unbeliebt. Das mobilisiert die in Frankreich immer latenten Gefühle sowieso gegen den Staat. Ja, also davon da kommt kein Heil. Das, einerseits soll Heil kommen, aber da kommt kein Heil von. Das ist ja auch andererseits sehr staatszentriert, wie Franzosen politisch denken, aber dann wieder nicht. Kann man es überhaupt argumentativ machen oder muss man nicht genau an diese sozialen Probleme ran, deren Resonanzboden er ausnutzt? Ja? Das sind ja wirklich immer, es ist immer derselbe Zyklus mit Ressentimentbereitschaft. Wenn er sowas wo macht, dann hat er die Banlieue vor sich und sowas alles in Paris und dann versucht er auf diese Weise alles zu verlächerlichen. Und es entspricht auch einer gewissen zynischen Kultur, die es gibt im politischen Bereich, die im Grunde so zynisch über alles Politische spricht, wo gesagt wird, Politiker sind sowieso alle korrupt. Sie haben sowieso alle nur ihre Liebschaften. Das heißt, es wird gar nicht mehr erwartet, dass es noch einen moralisch ernstzunehmenden Maßstab in dieser Sphäre gäbe. Wenn man zum Berufszyniker wird, zum Sadisten, zum Marquis de Sade, dann funktioniert es nicht mehr, dann wird es nur noch tödlich. Und hier denke ich, ist die französische Regierung in einer ganz schwierigen Lage. Die hat wirklich riesige Probleme zu lösen, die sie gar nicht alleine lösen kann, die sie mit zum Beispiel Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden zusammen machen müsste, wo wir einen Riesenvorteil haben mit diesem ganzen Sozialpartnerschaftstradition, die Franzosen nicht haben. Und da jetzt etwas hinzukriegen, was finanzierbar ist, was die soziale Sicherheit einigermaßen wahrt, was die Partizipation wahrt, ist sehr schwer. Und da hat der Dieudonné natürlich ein tolles Terrain. Da kann er noch ganz lange grasen. Das ist ein Problem. Man muss sich aber trotzdem mit faktischer Politik dagegen wenden.
Das ist schon eine Antwort, die wir immerhin heute Abend gefunden haben, beziehungsweise über die wir diskutiert haben. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich Sie beide bitten, jetzt noch zu einem kleinen Schlusswort zu kommen. Unser Thema heute: Rechtsruck in Europa, warum Euroskeptiker immer mehr Zulauf haben. Ich denke, wir haben einiges klargemacht, dass nur eine inhaltliche Auseinandersetzung helfen kann, dass es auch nicht angeraten ist, bestimmte Themen, auch unliebsame Themen, immer nur mit Blick auf Wahlergebnisse auszusparen. Sie haben auch gesagt, dass es wichtig ist, Themen zu setzen, auch grenzübergreifend für Europa, eben nicht nur für die einzelnen Nationalstaaten. Mit dem Datum 25., jedenfalls in Deutschland, 25. Mai, Herr Hartlepp, was erwarten Sie, vielleicht befürchten Sie, was wünschen Sie Europa?
Ich hoffe, dass die Wahlbeteiligung nicht weiter sinkt. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt, denn es ist doch so, dass in einigen europäischen Ländern bei der letzten Europawahl die Wahlbeteiligung bei 22% war. Und dann stellt sich natürlich schon auch die Frage der Legitimation. Ich erwarte natürlich auch auf der anderen Seite, dass in einigen Ländern solche Populisten von rechts, in einigen Ländern auch von links, wie eben gesagt mit dem Komiker, mit dem Blogger Beppe Grillo in Italien, der ja auch auf Brüssel schimpft, auf die EU, dass solche Vereinfacher, solche Leute, die gegen das Establishment sind, die Politiker verachten, die Eliten verachten. Ich denke natürlich, in einigen Ländern werden diese Populisten Auftrieb haben. Die entscheidende Frage ist aber nicht der Wahlerfolg, sondern die entscheidende Frage ist doch in dem Weiteren, wie der Diskurs verläuft. Ob eben der Diskurs geht in Richtung Ausgrenzung, in Richtung Immigrationsfeindlichkeit, in Richtung Agitation gegen Minderheiten in Westeuropa, gegen den Islam, was ja auch wieder eine drastische Vereinfachung ist, in Osteuropa beispielsweise gegen Roma. Hier gibt es ja auch einige gefährliche Entwicklungen im Umgang mit den Roma. Wenn man nach der Slowakei oder in Ungarn oder in anderen Ländern, ist dieses Problem ja da. Und da sehe ich die eigentliche Gefahr. Ja, dass sozusagen,
aber auch die Herausforderung für die Gesellschaft, aber auch für die anderen Parteien.
Vor allem für die Zivilgesellschaft, wie Frau Schwan gesagt hat. Es liegt genau. Die Herausforderung an der Zivilgesellschaft.
Kurzes Schlusswort, Frau Schwan.
Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen. Dazu gehört erfahrungsgemäß, dass man Punkte strittig diskutiert. Das gehört dazu. Da braucht man auch Konflikte dafür, dass man konstruktive Vorschläge macht. Und das, ich wünsche mir von den Parteien allen, auch gerade den Deutschen und auch meiner eigenen, dass sie nicht deutsche, sondern europäische Themen behandelt. Und genauer gesagt, dass sie in dieser Debatte zeigt, dass alle deutschen Themen eigentlich europäische sind, dass wir sie nur europäisch angehen können.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Debatte bei Gesine Schwan, der Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, Florian Hartlepp, Parteienforscher bei der Adenauer Stiftung, bei Ihnen allen natürlich, die Sie nicht nur zugehört, sondern auch mitdebattiert haben, bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und bei der Europäischen Akademie für die Zusammenarbeit. Und es bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke.
Anlässlich unseres Europa-Thementages hörten Sie die Wiederholung eines Forums vom 2. Februar.